Hallo und herzlich willkommen zum Post-Credit-Talk. Hallo, liebe Chiara.
Hallo, lieber Franz. Und liebe Zuhörerin. Darf ich nicht vergessen, genau. Da sind noch mehr Leute.
Wenn es welche gibt, ich bin gespannt, ob das hier die am wenigsten gehörte Folge unseres Podcasts wird. Denn wir haben ein ganz besonderes Thema. Wir wissen auch noch nicht, ob es vielleicht eine neue Rubrik wird oder irgendwas. Erzähl doch mal, was machen wir eigentlich?
Also, und zwar, Backstory, ich versuche sie kurz zu halten. Bei unserer letzten Podcast-Aufnahme ist mir nämlich aufgefallen, dass mir gefühlt richtig viel Film-Knowledge fehlt. Also so richtig viele Klassiker, die man eigentlich immer so gesehen haben müsste, habe ich halt noch nicht gesehen. So. Und daraufhin kam Franz auf mich zu und es war eine Sache von, hey, guck mal, hier, dieser Film, lasst doch darüber einfach mal eine Podcast-Folge machen und halt einfach mal drüber quatschen. Einfach, damit wir endlich mal einen Grund haben, diesen Film zu gucken, weil man halt sonst nicht dazu kommt. Genau. Und daraufhin haben wir uns auf den Film The French Connection geeinigt, auf Deutsch Brennpunkt Brooklyn, aus dem Jahre 1971, beziehungsweise in Deutschland kam er dann 72 raus.
Ein bisschen später raus, ne?
Ja. Genau, es ist an sich ein Buch, das tatsächlich sogar auf realen Geschichten basiert und es geht in die Krimi-Action-Thriller-Richtung, genre-technisch also, hätte ich jetzt gesagt.
Polizeifilm hätte ich jetzt, wenn es das Genre gibt, das gibt es eigentlich gar nicht, aber so Polizeifilm?
Ja, gut, ja.
So, ne? Irgendwie sowas.
Ja.
Wenn es das als Genre gibt, würde ich sagen, ist das. Aber klar, wenn man jetzt so Oberbegriff ist, wahrscheinlich Crime-Thriller oder so, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Genau. Irgendwie sowas, ne?
Ja,
ich weiß gar nicht, wie sind wir drauf gekommen? Ich glaube, wir haben beide in unserer Watchlist geguckt, dass wir so noch nicht. Wie bist du drauf gekommen, den in deine Watchlist aufzunehmen? Ich weiß, dass es bei mir tragischerweise mit dem Tod von Gene Hackman zu tun hat.
Ah.
Weil da ich dann gelesen habe, dass er hier dafür den Oscar bekommen hat. Und man hatte dieses French Connection, diesen Begriff hatte man immer schon mal so gehört. Der ist ja so ein bisschen
voll
in die Popkultur, in alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen. Und dann dachte ich auch, komm, pack, aber wieder so ist mit so Filmen, wenn man die Watchlist packt, die packt man so da rein und dann sitzt sie erstmal weg.
Ja, voll. Und diese, also meine Watchlist, die ist ellenlang. Das ist ja wirklich, ich weiß nicht, in welcher Welt ich das je abarbeiten werde, weil es kommen natürlich konstant immer wieder neue Filme dazu, was ja was Gutes ist, aber das hat halt nie ein Ende.
Aber ich finde das gut. Das ist doch jetzt eine schöne Gelegenheit.
Ja, eben.
Genau wie du sagst, weil jetzt wurde man mal so ein bisschen gezwungen, den zu gucken. Und ich finde das übrigens überhaupt nicht schlimm oder verwerflich, dass du so viele, vermeintlich viele Klassiker nicht gesehen hast, weil bei mir geht es genauso. Also ich habe zum Beispiel, wir haben auch festgestellt, dass wir beide noch nie Casablanca gesehen haben. Werden wir bestimmt auch dann vielleicht irgendwann mal hier machen. Aber ich habe zum Beispiel Sachen wie E.T. noch nie gesehen. Ich habe Der Pate noch nicht gesehen.
Ich glaube,
das hat jeder. Jeder hat so Filme, wo dann alle immer drüber reden, man dann so, cool. Und man denkt, oh scheiße, eigentlich müsste ich den gesehen haben. Aber irgendwie hat sich's noch nie ergeben.
Ja.
Und das ist auch so. Ich meine, French Connection ist jetzt nicht so der erste, der einem so in den Sinn kommt, wo man sagt, oh, den muss man gesehen haben.
Aber es ist trotzdem, also man kennt ihn so. Und ich finde es auch, ich finde es auch wirklich jedes Mal, wenn halt man so hört, und hier der und der Film und The Shining und keine Ahnung, wie sie ja wirklich alle heißen. Und dann ist es dieses so, bin jetzt einfach ganz leise und sag jetzt einfach gar nichts, weil ich bin ja schon, ich sollte ja wirklich alle Filme in Anführungsstrichen gesehen haben, weil das ist ja eins meiner Interessen, die meinen Charakter so gefühlt ausmachen. Und da bin ich ja eigentlich mir selbst nicht treu in dem Sinne. Aber es ist halt so, keine Ahnung, muss man gesehen haben, in Anführungsstrichen. Und
man kann nicht alles gesehen haben. Und manche Sachen, die sowas wie zum Beispiel E.T. Ich weiß genau, worum es in E.T. geht. Ich kann dir quasi jetzt schon die Geschichte nacherzählen, ohne ihn jemals gesehen zu haben, weil er so oft referenziert wurde. Hier war es jetzt ganz anders. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung so richtig, was mich erwartet. Ich wusste, dass es so in die Crime-Richtung geht, aber hatte jetzt nicht irgendwie irgendwelche Bilder oder so im Kopf. Das ist ja bei E.T. oder so, oder Casablanca hast du zumindest mal Zitate oder bestimmte Shots oder sowas, die du kennst.
Ja,
hier wusste ich gar nichts.
Das stimmt. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, weil du jetzt hier vorhin auch den Gene Hackman genannt hast. Ich bin ehrlich, schauspielertechnisch hat mir nichts gesagt. Auch der Regisseur, also William Friedkin, hat den gemacht. So, nachdem ich jetzt erst gegoogelt habe, Der Gute hat auch Der Exorzist gemacht. Ja. Nächster Film, der direkt dann auf meine Liste jetzt kam, weil es ist so, okay, wieder so ein Film, muss man gesehen haben, habe ich nicht gesehen, ist eine relevante Person, nehmen wir mit. Aber ja, auch also vom Cast her, wie gesagt, null meine Bubble.
Hat mir nichts. Also Gene Hackman haben wir schon gesagt, klar. Mhm. Oscar-Preisträger durch diesen Film oder in ganz vielen Filmen mitgespielt und hat dann, das habe ich irgendwann mal in der Filmzeitreise, haben wir das festgestellt, 2014 schon seine aktive Karriere quasi beendet.
Ah.
Meine ich, war 2004 oder 2014, ich weiß nicht genau. Und ist dann halt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Und dann haben wir natürlich Roy Scheider noch dabei von, jetzt ist die Frage, Der Weiße Hai.
Ja.
Auch ein Film auf deiner Liste?
Den ersten, glaube ich, habe ich tatsächlich gesehen, aber den zweiten und den dritten.
Ja, gut, die braucht man dann auch nicht mehr sehen. Das ist auch nicht mehr so nicht mehr so wichtig. Aber den kennt man auf jeden Fall.
Ja, den kennt man auf jeden Fall.
Ansonsten, schauspielertechnisch, war ich auch raus, sag ich mal. Ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen. Tony Lobianco sagte mir nichts, habe ich aber im Nachhinein auch rausgefunden, dass der wohl auch, der spielt hier so ein Mafioso und dass der wohl in echt auch
Mafiose
einen Rekord hatte, auf jeden Fall. Ne? Dann haben wir Marcel Bosuffi, Frederic de Pasquale und Bill Hickman. Das sind jetzt die, die bei Wikipedia einen Link unter ihrem Namen haben. Die anderen sind alle rot, die lassen wir jetzt einfach mal raus.
Das sagt, glaube ich, alles über die Wichtigkeit der Rolle.
Ja, also wenn euch die Namen alle was sagen, Glückwunsch, dann seid ihr sehr bewandert in der Filmgeschichte.
Ja, wir sind es halt leider nicht.
Worum geht's denn?
So, worum geht's? Und zwar, wir spielen hauptsächlich in New York. Wir haben unsere zwei Drogen den Jimmy Doyle und Buddy Russo. Und die stoßen tatsächlich einfach per Zufall mehr oder weniger auf einen Heroinschmuggel. Also am Anfang denken sie sich gar nicht viel dabei. Es ist nur so Sache von, okay, diese Person da in dieser einen Bar sieht irgendwie ein bisschen sketchy aus. Lass mal die ein bisschen ausspionieren. Und dann enthüllt sich halt dieses ganze Konstrukt von, oh, welche Mitspieler, also da sind lauter Leute mit dabei. Und der ganze Film zieht sich eigentlich viel um Beschattungen und Abhöraktionen. Und da gibt es auch ganz viele Verfolgungsjagden, Jagden. Genau. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, wie es endet. Das werdet ihr natürlich alle, weil ihr den Film jetzt natürlich nachschauen werdet, dann selbst erfahren. So.
Genau.
Genau. Ja, letztendlich allgemein auch so zum Stil zum Film. Der ist richtig, na, düster ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber halt so grau und irgendwie dreckig.
Gritty würde also, man, glaube ich, sagen heutzutage. Neudeutsch.
Ja. Also irgendwie ist es wirklich, also normalerweise, man hat New York natürlich auch als diese tolle Großstadt irgendwie so im Kopf und da, wo Träume wahr werden und was nicht alles. Mhm. Und irgendwie zeigt dieser Film halt dann nochmal diese dreckigen Seiten irgendwie und halt, dass die Cops da vielleicht halt alle auch ein bisschen, naja, irre ist vielleicht das falsche Wort, aber auch ein bisschen seltsam drauf sind und was dann sich nicht vielleicht alles in den düsteren Ecken vielleicht noch so abspielt und genau, es zeigt halt so ein anderes Bild von New York, finde ich jetzt.
Es ist schon spannend, dass auch keine der Landmarks, außer jetzt so vielleicht die Brooklyn Bridge mal so im Hintergrund, aber sonst ist das nicht, das spielt jetzt nicht irgendwie vor dem Rockefeller Center oder am Times Square oder so, das ist, klar, Brooklyn ist der Hauptschauplatz, würde ich mal sagen, aber man verzichtet so auf diese Ikonografie halt, ne, diese New Yorker und es zeigt so, dass der Underbelly of New York City, würde ich sagen.
Voll.
Ich dachte früher als Kind immer, New York ist die gefährlichste Stadt der Welt. Ich hatte irgendwie so, das war irgendwie so ein Mythos, mit dem ich groß geworden bin, dass da nur Verbrecher wohnen und da alles ganz schlimm ist, weil das vielleicht auch aus Filmen so geprägt war. Mhm. Aber hier hat das so einen sehr trostlosen Eindruck schon fast. Das ist nicht so schillernd wie andere Filme, die New York spielen. Und das liegt auch natürlich an der Cinematografie, denn das ist alles so, hat so einen leicht dokumentarischen Style. So sehr viel Handkamera, so das wirkt vielleicht so ein bisschen manchmal wackelig irgendwie und man denkt so, oh, das scheint aber irgendwie wenig professionell vielleicht so auf den ersten Blick mutet das an. Aber das ist natürlich ein Gedanke hinter, dass das alles so einen dokumentarischen Touch hat. Die haben, glaube ich, auch so einen Dokumentarfilmer als Kameramann gehabt. Mhm. Und auch die Beleuchtung hat man versucht so zu wählen, dass das halt aussieht, als ob sie nur das Licht verwendet hätten, was auch vor Ort ist.
Was ja richtig cool, also keine Ahnung, ich finde gerade natürlich heutzutage sind Filme ja oft so überstilisiert und gut, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Ding, aber das war jetzt, hatte ich ein Interview nur gesehen oder eine Analyse von zum Beispiel Teufel trägt Prada, so der erste Film. Mhm. Und jetzt halt, weil der zweite rauskommt, auch im Trailer und warum das irgendwie nicht der gleiche Feel ist. Und da war auch zum Beispiel Licht eine richtig große Sache, weil jetzt ist es in einem Fahrstuhl, werden alle perfekt ausgeleuchtet, dass da halt keine einzige Pore natürlich irgendwie gesehen wird. Mhm. Und damals hat man halt irgendwie echter halt einfach gefilmt und halt die Sachen dargestellt. Und gerade bei dem Film jetzt hier merkt man das halt. Also da... Der wirkt halt, also das wirkt einfach echt irgendwie. Als ob das jemand halt wirklich sich einfach hingestellt hat und draufgehalten hat. Was ich nämlich auch von der Kameraführung her, gerade am Anfang, das gab mir diese, also, keine Ahnung, klar, da gab es vielleicht noch nicht die Gimbals und Steadicams und wie sie nicht alle heißen. Und es war halt wirklich so, okay, ich halte jetzt einfach auf dieses eine Bild drauf und dann jetzt das nächste sitze ich im Auto und ich weiß ganz genau, dass ich in einem Auto sitze und nämlich die Person jetzt hier beim Joggen filme, weil anders haben sie es damals halt nicht machen können, so in der Art und Weise.
Ja, ja,
die genau. Vibes hat es übelst von Anfang, also fand ich auf jeden Fall von Anfang an gegeben.
Ja, man merkt direkt, dass man halt in einer ganz anderen Zeit ist und dass die Sehgewohnheiten sich schon geändert haben. Es ist alles nicht so clean, es ist sehr, sehr rough, wirkt so ein bisschen, ja, wie schon gesagt, so ein bisschen ungewollt manchmal, aber natürlich steckt da überall ein Gedanke dahinter und man hat natürlich sich einfach der Möglichkeiten, die man hatte, da bedient und das zu seinem Vorteil genutzt. Hm. Und ich fand das von Anfang an total spannend. Die ganze Beleuchtung und das Setting und so. Es ist so erfrischend anders, weil heute, das sind so Filme, die würden heutzutage, wird so einen Film überhaupt nicht mehr geben. Nee. Irgendwie hat man das Gefühl. Nee. Du siehst ihn direkt und denkst so, krass, das ist einfach, die haben einfach in New York dann da irgendwie ihren Film gedreht. So. Mhm. Da ist nichts irgendwie auf einer Soundstage, da ist nichts irgendwo in einem Studio, außer vielleicht ein paar Innenszenen sind sicherlich auch im Studio entstanden, aber das wirkt so unglaublich greifbar irgendwie. Und
voll.
Ich finde auch, was mich direkt umgehauen hat, ist diese ganze Zeit einfach, so Ende 60er, Anfang 70er Jahre, mit den Autos und so alles. Mhm. Das ist so, ich habe mich direkt super wohl gefühlt. Ich weiß auch nicht, auch wenn es so eine unwirtliche Umgebung ist, aber es war irgendwie so, hat es so direkt so einen Charme.
Ja, den, voll.
Den man heutzutage ja versucht, so ein bisschen zu reproduzieren, aber ja, so eine komplett undigitale Welt einfach. Mhm. Das ist, war irgendwie schon direkt schön.
Ja, nee, bin ich voll bei dir. Hast du ihn auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Gut, dass du es ansprichst. Das, da kommen wir nämlich, wir sind jetzt direkt schon so voll im Technik-Talk, wenn wir gleich nochmal so über Handlung und so alles reden, aber ich finde das.
Ich habe drei Sätze über die spannend. Handlung gesagt, das reicht, oder?
Ja, das reicht. Ton. Ja, ich wollte den auf Englisch gucken, auch weil ich natürlich gerne bewerten wollte, inwiefern der Oscar für Gene Hackman als bester Hauptdarsteller denn gerechtfertigt ist, auch wenn ich natürlich die Konkurrenzfilme aus diesem Jahr jetzt nicht alle geguckt habe und das ja auch immer, finde ich, schwierig zu bewerten ist. Hab dann versucht, das zu gucken und es war so saumäßig schwierig.
Ja.
Es fängt schon in der ersten Szene an, es geht los mit so einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß. Also der Film startet am Anfang mit einem Mord, was immer schon mal gut ist, da ist man schon mal der Hook. Und dann werden unsere beiden Ermittler eingeführt in so einer kurzen, kleinen Action-Szene, würde ich sagen. Mhm. Und dann verhören sie den Gauner, den sie fangen. Und es überlagert sich alles. Der Ton von der Umgebung, Autos, die im Hintergrund rumfahren, da raschelt alles. Dann nuscheln die sich da ein und schreien und so. Und ich war die Erste, ich dachte so, okay, das, ich habe nichts verstanden. Ich muss noch mal kurz zurück spulen. Einmal auf Deutsch angehört, okay. Dann dachte ich so in den ruhigeren Passagen, okay, jetzt schreite ich wieder auf Englisch um mal zu gucken. Okay. Auch keine Chance. Wirklich, also ich halte mich nicht für jemanden, der super schlecht Englisch spricht, sondern ich glaube, ich komme da ganz gut klar. Aber Ton von alten Filmen ist was ganz anderes als heute. Damals, also heutzutage ist es so, dass so teilweise auch Dialog nochmal übersprochen wird im Studio. Jetzt nicht komplette Szenen oder so, aber die Aufnahmequalität eine ganz andere ist, die Schauspieler teilweise versteckt verkabelt sind, die Richtmikrofone viel besser sind. Und damals war es halt einfach Mikrofon drüber und alle Geräusche, alles spielt da mit rein. Und was ja auch irgendwie so einen coolen Effekt hat, dass du so wirklich in der Szene drin bist, es wirkt nicht so künstlich alles, aber man ist es halt überhaupt nicht gewöhnt. Nee. Und wenn es dann noch auf Englisch ist, also ich hab's nicht geschafft. Hast du es geschafft?
Ich habe es durchgezogen, ja, aber es war auch, ich glaube, es war halt auch einfach erstens, wie gesagt, die Sache von, also ich will jetzt nicht sagen, dass es halt, dass ich so überstimuliert war, aber es war schon, also anfällig von, okay, ich höre hier 50 Sachen gleichzeitig, ja. Und einfach diese Tatsache, also dieser Brooklyn-Akzent, ja. Ja, das ist, weil es halt auch wirklich teils hier Wörter waren, die man jetzt ja auch wirklich gar nicht mehr so benutzt, und ich meine, also, so teils kennt man ja englische halt Slangwörter, aber die, also nicht die, die sind ausgestorben, nee. Teils so. Und ja. Da, also ich habe dann auch tatsächlich die Untertitel angemacht, einfach ja, damit ich dann halt wenigstens, sollen, ja. Ah, okay, dieses Wort haben sie jetzt gerade gesagt. Hä? Aber ich habe, also, das ist, dementsprechend war es auch kein, also ich versuche es natürlich generell nie irgendwie, während ich einen Film gucke, am Handy zu sein, aber das war halt ein Film, wo du dich wirklich halt irgendwie konzentrieren musstest, weil sonst
ja, total.
Checkst du es halt. Und ich hab immer mal wieder, war es auch wirklich eine Sache von, nee, okay, jetzt bin ich gerade abgedriftet, nochmal 20 Sekunden zurück, weil, also, ja, keine Ahnung, worum es jetzt gerade ging. Also das war
das
schon
ist natürlich auch gerade in, also ich glaube, es ist in jedem Film schwer, aber hier in so einem Film, wo auch viele Namen immer wieder genannt werden, weil natürlich viele Figuren mitspielen, die irgendwie irgendwelche Drogendealer und der Gauner und der Polizist und so. Und das dann so in so einem Satz auch schnell mal untergeht. So, okay, der hat jetzt über den gesprochen. Und dann haben die aber noch irgendwie Spitznamen füreinander.
Oh
und
ja, das
noch irgendwie
ja. Kam ich noch, gar nicht noch hinterher.
Slang, Schimpfworte füreinander und so. Und
ja.
Du bist irgendwann. Und Begriffe für Drogen, die wir so nicht benutzen. Nee. Und das ist halt alles.
Ja.
Aber Respekt, dass du es durchgezogen hast. Also ich hab's. Ich hatte dann keine Lust, ziemlich früh.
Ja, gut, also, nee. Ich nehme es dir in keinster Weise übel. Also, wie gesagt, normalerweise bin ich ja auch immer sehr auf, dass ich deutsche Synchro ja auch nicht irgendwie kein Fan davon bin. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht sie halt auch war. Aber ich nehme es, also in dem Sinne, ich nehme es dir nicht übel, weil, also,
das ist nett.
Da, ich erbarme dich. Nee, also, das war wirklich schon nicht ohne bei dem. Das, ja.
Absolut, ja.
Ja, voll.
Ja, dann haben wir, glaube ich, technikmäßig alles abgehakt. Was sagen wir denn zur Handlung? Also es ist ja hier, also und zum Pacing. Ich fand, das ist auch wieder sehr spannend, wenn man gerade mit heutigen Sehgewohnheiten das schaut, wo ja alles Informationen sehr schnell rausgehauen werden müssen, damit die Zuschauer irgendwie dabei bleiben. Du merkst schon, was sich getan hat in den letzten 50 Jahren einfach an Kino, an Erzählweise. Weil der Film sich hier sehr, also der ist insgesamt 100, über 100, knapp 100 Minuten, glaube ich, ein bisschen
mehr als 100 Minuten lang. 44 ist es, irgendwie sowas. Also, also unter 2 Stunden auf jeden Fall.
Genau, aber nimmt sich sehr viel Zeit für bestimmte Szenen. Du hast schon gesagt, es gibt ja diese Beschattungsszenen, wo wirklich einfach nur jemand durch die Stadt läuft und anderer in gewissem Abstand hinterher und den beobachtet. So. Und das zieht ja teilweise ohne Musik auch teilweise mal für 5 Minuten irgendwie durch. Aber trotzdem ist es spannend.
Voll.
Wie hast du das Pacing so wahrgenommen?
Ja, was mir halt dann auch einfach von vornherein irgendwie dem Vibe halt einfach gab, ich will jetzt nicht, also haben natürlich super geschauspielert und sie hatten auch Text, aber es war so, okay, ehrlicherweise sind sie gefühlt mehr gerannt, als dass sie irgendwelche Texte lernen mussten, weil da halt so viel Stille halt einfach ist. Und wie gesagt, das ist die Verfolgungsjagd, das ist das Beschatten, das ist, da passiert nichts. Und das ist halt, das ist schon anstrengend, wenn man halt in der modernen Welt natürlich die ganze Zeit halt irgendwie diese kurzen Videos hat und halt ein schnelleres Pacing gewöhnt ist. Das, also ich habe mich in dem Sinne schon auch ehrlicherweise ein bisschen schwer getan, da jetzt halt wirklich auch ruhig, also voll dabei zu sein. Aber es war ja halt trotzdem gut gemacht. Also es war halt nicht so, okay, das, also bei manchen Filmen hat man es ja, auch, das zieht sich jetzt gerade und das interessiert mich eigentlich nicht. Das fand ich jetzt hier nicht der Fall. Aber es war halt einfach was Ungewöhntes. Also was ich halt so.
Man muss sich drauf einlassen.
Ja, genau.
Das ist ganz schwierig. So die, der Drang oder die Versuchung, zwischendurch mal aufs Handy zu gucken oder abzudriften gedanklich, ist auf jeden Fall da. Ja, was man dem Film aber natürlich nicht vorwerfen kann, das muss man uns, unserer Gesellschaft heutzutage einfach, dass man es scheinbar nicht mehr schafft, einfach so, ne, wenn man jetzt nicht, wenn es jetzt nicht super Schauwerte geboten sind. Das sind einfach nur zwei Leute in Trenchcoats, die irgendwie durch New York laufen und nicht an flashy Orten vorbei, sondern einfach an irgendwelche Straßenzüge oder U-Bahnen. Und das ist schon außergewöhnlich.
Voll.
So, ne? Aber es ging, finde ich, wirklich ganz gut. So war der Film auch an sich nicht so super lang ist. Und dann hat der auch, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so viel Story eigentlich. So,
nee. Und die haben ja auch teils, ja auch, das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, aber dass die ja auch relativ, also logischerweise, ja auch Zeitsprünge haben. Also das ist dann plötzlich so, we've been following him for months. Und dann so, stopp mal. Das ist, also das zieht sich jetzt schon selbst. Also das habe, also in meinem Kopf ja, das war das halt so.
So. Heutzutage wird da so eine Einblendung kommen, 5 Monate später. Ja. Oder so eine Montagesequenz dazwischen, um zu sehen, wie Zeit vergeht, auf einmal Schnee auf den Bäumen.
Ja, nee, wirklich, aber also zum Beispiel sowas, das, wie gesagt, hat dann bei mir erst ein bisschen später geklickt in dem Sinne. Weil er halt einfach so ruhig ist und da, ja, dann kriegt man es halt erst durch den wenigen Dialog beispielsweise in diesem Fall halt mit, wenn dann halt sowas gesagt wird.
Ja. Die Handlung an sich ist halt relativ easy, die beschatten da halt erstmal so ein Gauner-Pärchen und dann stellen sie fest, dass da dann irgendwann Franzosen mit involviert sind, die nach Amerika gekommen sind und Heroin nach Amerika schmuggeln. So, daher diese French Connection irgendwie. Und das ist jetzt...
Ach, jetzt ergibt der Titel Sinn.
Oh. Ah, ja. die Ermittlungen sind gar nicht so... Ja, die stoßen jetzt gar nicht auf so viele Widerstände. So, natürlich müssen sie mal aufpassen, dass sie nicht erwischt werden. Sie haben auch intern, polizeiintern so ein bisschen Gegenwind, weil alle natürlich sagen so, ey, ihr habt da jetzt einfach random irgendwelche Leute beschattet und ich weiß, ihr seid irgendwie gute Polizisten, aber ihr nehmt eh immer nur die kleinen Fische fest. So. Also, wenn er meint, dann könnte er mal ein bisschen, da, und dann kommt halt jemand raus, okay, da steckt halt deutlich mehr dahinter. Es gibt dann einen Punkt, wo es so ein bisschen kippt, auch nach, finde ich, so einer der, also so die zwei besten Szenen. Die erste ist, wo Gene Hackmans Charakter, Popeye genannt, den, sag ich mal, französischen Drahtzieher in der U-Bahn verfolgt.
Oh ja.
So ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, was tatsächlich ganz, also richtig cool ist. Das ist so eine der, ja, ist irgendwie spannend, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert. Also er verfolgt ihn an und möchte halt ihm ja, ihn verfolgen, aber der andere merkt, dass er verfolgt wird, er weiß nur noch nicht genau von wem, versucht seinerseits herauszufinden, okay, wer ist derjenige, der mich verfolgt, um ihn dann auszutricksen und macht das, indem er immer wieder in die U-Bahn rein und wieder raus.
Das war so gut gemacht.
Das war richtig, richtig cool gemacht. Und da ist dann so der eine Wendepunkt, wo dann die Drogenleute auf den Trichter kommen, okay, wir werden offensichtlich beschattet.
Oh ja.
Und dann den Spieß ein bisschen umdrehen. Und was dann gefolgt ist von der größten Action, vom größten Action-Set-Piece. Das ist so eine Verfolgungsjagd unter der New Yorker U-Bahn. Hört sich jetzt komisch an. Die New Yorker U-Bahn hat ja auch Teile, wo sie überirdisch fährt auf so Brücken.
Ja.
Quasi kennt man, glaube ich, dieses Bild. Und da gibt es eine Szene, wo Gene Hackmans Charakter einen Auftragskiller verfolgt, der in dieser Bahn fährt. Er muss unten drunter mit dem Auto hinterherfahren.
Das war wirklich so. Erstens, ich finde auch dieses ganze Ding von, weil er dann ja logischerweise irgendwie ein Auto sucht und dann hält er einfach ein Auto an und ja, Police Emergency, ich brauche das Auto und steigt dann einfach das Auto ein und klaut diesem zivilen Mann, also einfach dieser armen Person, die vielleicht auf dem Weg zur Arbeit war, einfach das Auto und schrottet dann ja auch noch das Auto. Also das ist ja wirklich am Ende.
Nicht nur das Auto, ja. Also das ist,
das ist
sind wir das, glaube ich, so ein bisschen gewohnt, dass wir so Anti-Helden haben auch, ne? Die irgendwie ja über Leichen gehen und der Zweck heiligt die Mittel, wie auch immer, ne? Und damals war das, glaube ich, aber sehr neu. Das war ja diese New Wave, New Hollywood Ära, wo so ein bisschen so dieses Glorifizierende der goldenen Hollywood-Zeit so dekonstruiert wurde. Und da war diese Figur des Jimmy Popeye Doyle so ein bisschen so ein, ja, was dann ja, so ein Prototyp irgendwie, der es gemacht hat. Und diese Szene, wie er dann diese Bahn verfolgt, das ist wohl wusste ich auch nicht, aber eine der, wird so als eine der besten so Top-Autoverfolgungsjagd-Szenen genannt, zur damaligen Zeit auf jeden Fall. Die zeigt halt genau das, charakterisiert halt unser Charakter halt total. Wie du schon sagst, dass der so rücksichtslos ist und wie der dann auch da durchfährt und fast noch eine Frau mit Kinderwagen mitnimmt und dann aber so einfach alles, um diesen Typen zu kriegen.
Und er wird ja, also er gibt wirklich diese Vibes von, also wie besessen ist er ja wirklich. Ja. Und ich hatte auch gerade zu der Zeit so in meinem Kopf, wie haben die das gedreht? Also das geht nicht in meinen Kopf rein, dass die da halt
dann... Hab ich ein paar Trivia-Facts für dich.
Ach nein, Franz, stop it.
Gut, dass du fragst.
Tell me more.
Also es war tatsächlich so, dass die für viele Sachen keine Genehmigungen hatten. Und bei dieser Sache allerdings tatsächlich schon, aber sie haben... es sind trotzdem Sachen da passiert, die nicht passieren sollten. Es gibt eine Crash-Szene, wo er ein Auto, das so in die Straße einbiegt, komplett wegnimmt. Mhm. Das war nicht geplant, denn sie hatten zwar die Straße gesperrt, aber nicht die Einfahrten der Häuser, die da dran waren. Da kam dann gerade einer rausgefahren, hat er den halt voll weggesmashed. Dem ist zum Glück nichts Ernstes passiert. Er hat trotzdem die Film-Company verklagt danach, aber Klar. Das war ein Ding. Dann gab es einen Kameramann, der tatsächlich touchiert wurde von dem Auto. Dieser Shot ist auch im Film drin. Da sieht man, wie das Auto erst durch so einen, ich weiß nicht, so einen Zeitungsstand durchbrettert und dann so ganz knapp an der Kamera vorbei und die Kamera kippt so seitlich einmal so um, so tatsächlich. Und das ist auch da drin. Und es war alles ziemlich Harakiri, was die gemacht haben. Und das haben die generell bei vielen Dingen gemacht. Die hatten teilweise auch keine Berechtigung in der U-Bahn zu drehen, haben das dann mit ganz kleinem Team ganz schnell alles irgendwie gemacht.
Geil.
Es gibt auch eine Szene, wo sie, wo ein Stau auf der Brooklyn Bridge passiert.
Ja, ja.
Die durften die Brooklyn Bridge allerdings nicht sperren und haben da einfach einen Stau verursacht und ganz schnell da gedreht. Also sind einfach drei Leute vorgefahren, einfach stehen geblieben mit ihren Autos und haben einfach einen Stau verursacht, damit die da schnell die eine Szene abdrehen können. Also die haben so richtig guerillamäßig einfach Outlaw gegangen, um diesen Film zu machen.
Man könnte meinen, dass das Budget für den Film irgendwie halt so $10 waren. Also so von denen. So, das ist, klingt wie so ein Studentenfilm. So, ach, wie machen wir das? Ja, so machen wir das. Aber halt.
Ganz schnell irgendwie. Geil. Also da ranken sich wirklich Legenden um den Film. Ne? Auch dass diese Verfolgungsjagd, dass da teilweise auch dann. Also es gibt auch die Legende, dass die da gar nichts abgesperrt haben. Das ist einfach, die sind einfach drauf losgefahren und Gene Hackman ist selbst da und die haben das einfach, ne, irgendwie sind die da über Rot und alle Kreuzungen drüber gebrettert und so.
Geil.
So weit, glaube ich, ging es dann nicht, aber es muss sehr wild gewesen sein, wie die diesen Film fertiggestellt haben.
Aber liebig. Irgendwie sowas, wie gesagt, es gibt dem Ganzen ja auch wieder noch einen ganz anderen Charakter irgendwie und halt so eine ganz andere Stimmung und dann. Also ich weiß nicht, ob das den jetzt die Nominierung oder halt auch den Gewinn von bestem Film rechtfertigt. Ja, keine Ahnung. Aber es zeigt ja einfach nur wieder von, hey, wir sind Filmemacher, wir wollen diesen Film machen, egal unter was für Umständen und egal, wer uns irgendwie aufhält, so in der Art und Weise.
Ja.
Und dann wird's halt auch so gemacht. Und irgendwie. Also offensichtlich haben sie es sehr gut gemacht. Sonst hätten sie ja nicht
sie konnten fünf
Oscars gewonnen. Also.
Und deshalb auch gut machen, weil sie sehr viele Freunde bei der Polizei hatten. Mhm. Denn das Ganze basiert ja auf einem Buch, was geschrieben wurde von echten Polizisten, die eine ähnliche Geschichte, wie in diesem Film erzählt, auch erlebt haben. Mhm. Diese beiden Polizisten, deren Namen ich mir leider nicht aufgeschrieben habe, spielen auch in dem Film übrigens mit. Der eine spielt, also der ursprünglich echte Popeye, also der ursprünglich echte Gene Hackman, spielt hier den Polizei-Captain, also den Vorgesetzten von den beiden. Und der andere ist, glaube ich, irgendwo nur so neben so ganz kleinen Rollen und war so als Berater dabei. Und die hatten wirklich ganz viele Freunde dann deshalb bei der Polizei, die denen ganz viel möglich gemacht haben. Es ist unter anderem auch so. Es
zeigt wieder, wie korrupt die Polizei ist. Ja.
Also Gene Hackman und Roy Scheider sind auch mit den beiden echten Polizisten nachts auf Streife gegangen tatsächlich und haben sich da von denen ein bisschen was abgeguckt, geil, was irgendwie auch wild ist. Mhm. Da gibt es auch die Legende, dass Gene Hackman da irgendwie einen verhaftet hat und dann wegen Amtsanmaßung verklagt wurde oder so. Also es ist wirklich legendär.
Oh mein Gott.
Und das was ich am lustigsten fand, es gibt eine Szene, wo die beiden so eine Bar crashen, wo ganz viele Drogendealer sind und da so wirklich, also man muss sich vorstellen, das sind die beiden weißesten Typen, die du dir vorstellen kannst, und die gehen in eine Bar nur mit Schwarzen, aber irgendwie die den 1 zu 10 in Überzahl sind, aber die machen da einen Auftritt, also der Popeye kommt da rein und alle an die Wand jetzt hier und Hände hinter den Kopf und die spuren aber alle. Und Gene Hackman hat erzählt, dass die genau das tatsächlich erlebt haben mit den Originalpolizisten, dass der wirklich da reingegangen ist mit Cojones so groß wie, keine Ahnung, und hat da die da stramm stehen lassen. Der Gag an dieser Szene ist jetzt, dass diese ganzen Gauner, sage ich mal, in dieser Bar alles Polizeibeamte sind im echten Leben. Das waren alles die Kumpels von denen, die haben gesagt, ja komm, wir spielen das, wir sind dann die Gangster.
Och, ich lieb's, wie cool ist das bitte?
Also die haben so, das muss, glaube ich, eine wilde Zeit gewesen sein.
Ja, voll. Ich meine sowieso, also die Tatsache, dass das ja so, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ja wirklich so war, zu der Zeit halt gerade, was natürlich dieses ganze Schwarz- und Weißsein irgendwie angeht. Ja. Und halt dann aber auch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, wie die Szene endet, aber das ist ja halt auch wieder so ein Switch, und wo du ja halt denkst, weil ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, warum wir plötzlich in dieser Bar sind und die auseinandernehmen. Ja. Das war wirklich auch wieder so eine Sache von, habe ich hier gerade irgendwas verpasst, wo habe ich nicht aufgepasst, hä? Und dann kam natürlich dieser Umschwung, aber also, das ist einfach smart. Sie ist einfach smart. Ist einfach smart gemacht. Alles.
Ja. Ist schon cool. Und ich kann auch verstehen, dass die Polizei oder die ganzen Polizisten da alle Bock drauf hatten, mitzumachen, weil der Film natürlich, auch wenn er sehr überdramatisiert ist, auch Teile von Polizeiarbeit, glaube ich, recht realistisch darstellt. So gerade dieses Beschatten und so. Da wird uns auch wirklich gezeigt, dass das auch langweilig ist und lange dauert und du hängst in irgendwelchen Autos ab und in der Kälte
und du frierst den Arsch ab.
Die Gangster sitzen im feinsten Restaurant und Hummer snacken, stehst du draußen und trinkst irgendwie deinen Kaffee, kalten Kaffee und eine kalte Pizza isst du noch. Und das finde ich schon ganz spannend, so diese ganze Überwachungsnummer. Es wurde, glaube ich, also hast du The Wire mal gesehen? HBO-Serie.
Nee.
Die ist auch super. Die beschäftigt sich auch mit diesem Abhören von Gangstern und so. Also super Serie, kann ich nur empfehlen. Ist, glaube ich, auch sehr davon inspiriert, kann ich mir vorstellen. So, weil das ist halt viel, das ist einfach, ey, du hängst einfach wochenlang ab und hörst irgendein Telefon ab, wo 99% super langweilige Telefonate sind, um dann irgendwann so den einen Hinweis zu finden.
Ja, ist schon verrückt.
Und es ist schon.
Und das ist halt einfach deine Arbeit. Also ich verstehe auch, so diesen Aspekt von, hey Leute, kommt, also da kommt nichts mehr rum, sucht euch mal irgendwie was anderes und ihr müsst doch mal wieder arbeiten und hört doch mal auf jetzt, also lasst es einfach liegen. Und halt wirklich aber einfach die Sache von, nein, irgendwann muss der einen Fehler machen, wir müssen da dranbleiben, so das kann, also da ist mehr, da, also halt einfach natürlich auch dieses Fingerspitzengefühl zu haben, gerade wenn du natürlich als Polizist schon länger halt, dass da einfach ja dein Job ist, dass du das halt dann ja auch tatsächlich, also das es hat ja auch gestimmt. Also es war ja wirklich so. Und sie konnten es so lange nicht beweisen und dann, boom.
Du spielst mir die Bälle perfekt zu. Ich habe den nächsten Trivia-Fact. Als sie in der U-Bahn gedreht haben.
Wir haben das übrigens nicht geprobt, möchte ich dazu sagen. Okay, das ist wirklich einfach.
Als sie in der U-Bahn ist auch eine Legende, aber die hat der Kameramann, meine ich, erzählt. Ich habe mir so eine Doku angeguckt über den Film, deshalb kann ich da jetzt so flexen. Als sie in der Uber gedreht haben, hatten sie halt den Originalpolizisten, auf dem die Geschichte basiert, so dabei als Berater. Und der sagte dann irgendwann, als dann ein so ein Typ da lang lief, so, oh, der hat Dreck am Stecken. Warte mal kurz. Und ist dann mit dem mitgefahren in der U-Bahn, war dann ein paar Stunden weg und kam wieder und sagte, jo, war richtig, der hatte Dreck am Stecken, den haben wir klar gemacht.
Geil.
Also auch wahrscheinlich so ein bisschen eine urbane Legende, aber irgendwie.
Aber trotzdem.
Auch geil.
Ja.
Letzten Trivia-Fact haue ich jetzt noch raus.
Okay.
Bei der Szene, wo das Heroin getestet wird, haben sie echtes Heroin benutzt.
Nein!
Wahrscheinlich aus der Asservatenkammer der Polizei hat einer das klar gemacht. Und hat auch diesen Test, den sie machen, um die Echtheit zu überprüfen, ist auch ein echter Test, den die Polizei so macht.
Oh, das ist verrückt. Das, also heutzutage nie und nimmer. Nie und nimmer. Oh.
So, jetzt bin ich out of trivia. Das war's, oder? Ich gucke noch mal kurz, habe ich mir noch was aufgeschrieben. Egal.
Geil. Ich fand's auch, also wie gesagt, ich habe mir ja, mach mir ja, wenn ich den Film gerade jetzt halt für so eine Podcast-Folge ja gucke, dann mache ich mir immer so ein paar Kommentare und auch so die Gedanken, die ich dann jetzt da gerade einfach habe. Und als die ja beispielsweise das Auto erstmal noch kaufen, der Franzose ja, ich fand diese Auktion so witzig, dass die da Autos für $25 einfach gekauft haben.
Ja.
Also, wie bitte? Ich meine,
Ja.
das war vor was 50, gut, 70 Jahren. Also ist jetzt eigentlich nicht so lange her, wenn man das, also,
Ja,
wenn nicht
denkt
geht
man
noch.
irgendwie, ne?
Und
Aber
also, jetzt heutzutage, ich meine, selbst wenn es irgendwelche Autos wären, die
ja, sind
Inhalt.
so gebraucht, ist so ein Gebrauch, so eine Zwangsversteigerung,
Ja,
glaube ich,
genau,
ist
aber
dann das,
also
ne? So.
in keiner Welt gehen die
Nee.
für solches Geld weg. Also es ist trotzdem noch ein Auto. So.
Ja.
Das, also das finde ich auch. Und da wird einem wieder auch wieder so bewusst, so, okay, wir sind halt einfach in einer ganz anderen Zeit. Das ist einfach, das kann man in keinster Art und Weise, alles, was ich hier sehe, ist so fernab von der heutigen Realität eigentlich. Also.
Ja, total. Das wirkt wie, ja, also heutzutage wird halt diese Zeit immer so nachgestellt und das ist halt so genau. Also du guckst halt, das finde ich auch schön, wenn du jetzt so Filme aus der Zeit, sowas wie Aliens oder Alien oder Star Wars, also es sind ja Fantasy-Welten irgendwie, ne? Aber da guckst du ja wirklich in die Zeit genau rein, so, weil das
Ja.
spielt ja genau zu der Zeit auch, wo es gedreht wurde. Und deshalb hat mich das so vom ersten Moment auch so abgeholt irgendwie, weil ich dachte, ach, wie cool, da
Ja.
war alles noch so
Voll.
schon geil.
Genauso
Wie
ist
fandest du
es
das
ja.
Schauspiel jetzt, wo wir bei Gene Hackman als Oscar-Gewinner sind?
Ja. Also, ich fand's gut. Es ist mir ist jetzt nichts. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Aber einfach, weil ich vielleicht mehr auf das Filmgesamtpaket halt konzentriert war. Es war, wie gesagt, gutes, also war jetzt kein schlechtes Schauspiel, war gutes Schauspiel, aber mir ist jetzt nichts hundertprozentig aufgefallen, wo ich sage, oh mein Gott, das war herausragend. Wow,
Ja,
doof
aber
gesagt.
auch das vielleicht eine andere Zeit. Ne? Ich glaube, wenn man heutzutage so an Oscar-Performances denkt, erwartet man auch immer irgendwie sowas Außergewöhnliches. Oder er spielt einen Verrückten oder einen, keine Ahnung,
Hat viele
irgendein
Facetten,
Ding.
ist
Ja,
total emotional, lauter solche,
nimmt
also.
einen total ein, was
Ja.
weiß ich. Er hat die großen Monologe und hier und da. Aber hier ist es ja so sehr unterschwellig irgendwie. Also, es
Der hat halt
hat
seine
eigentlich.
Rolle gut gemacht, also er war halt
Ja, es ist
authentisch, so,
authentisch, ja.
ja, so das obviously. Aber es war halt, wie gesagt, ja, es gab halt nichts, wo man sagt, so, boah, das ist jetzt die Szene und ach, für dafür hat er den Oscar in dem Sinne bekommen. Es
Ja.
war, ja, keine Ahnung, also es war gut, war gut.
Ja.
Ja.
Ich habe auch über ganz lange Zeit des Films nicht das Gefühl gehabt, dass er so die Hauptfigur ist. So, das stellt sich dann erst so Richtung Ende, wenn es dann so der Spieß ein bisschen umgedreht wird und er der Verfolgte ist, dann stellt sich das ein bisschen mehr raus. Am Anfang sind die noch so ziemlich Hand in Hand,
Ja, voll.
die beiden. Aber er bekommt schon die meiste Charakterisierung, sage ich mal. So die meisten auch.
Das stimmt.
Schwächen, sag ich mal, verliehen. So, er ist so dieser, das ist wirklich so ein Prototyp dieses abgehalfterten Cops, der irgendwie auch so seine eigenen Dämonen hat und aber ne, trotzdem mit allen Mitteln für das Gute eintritt.
Ja.
Ja, war
Aber
schon
ja, finde
eine.
ich auch erst in der zweiten Hälfte. Also in der
Ja.
also es war so, ich hatte die ganze Zeit als Duo irgendwie drinne und dann erst mit dieser Verfolgungs-, also mit diesem Mordanschlag und der Verfolgung kam das dann so, ah, okay, da hat jetzt hier gerade 15 Minuten, war der eigentlich mit der Einzige halt auf dem Bildschirm so in der Art und
Ja,
Weise.
genau.
Und dann natürlich die Sache, dass er halt der Entscheidende war von, sieht ihr, das war ihr ein größeres Ding, ha, so und der,
Ja.
also das hat ihm dann natürlich Charakter gegeben. So. Und
Ja.
davor war es aber eigentlich einfach ein Polizei, also zwei Polizei, ja, waren halt immer im Duo
Ja.
unterwegs.
Ja. Es gab so zwei Sachen, die ich anfangs nicht verstanden habe, die musste ich jetzt auch nachgucken. Hast du das mit dem Strohhut verstanden? Also es ist so, dass die beiden natürlich im Auto sitzen und ihre Opfer beschatten, sage ich mal. Und Gene Hackmans Charakter wirft dann immer hinten auf die Hutablage so einen Strohhut. Und das ist wohl so ein Code für andere Polizisten, dass sie sehen, die sind gerade undercover.
Ah,
Wusste ich auch nicht, wird auch nicht erklärt im Film. Nee, aber null. Es ist so merkwürdig, weil das ist schon ziemlich am Anfang des Films. Also ich
spoilere, und es wird gezeigt.
Genau, es wird sehr prominent gezeigt. Und dachte ich so, okay, was hat es damit auf sich? Das musste ich tatsächlich auch nochmal nachschauen.
Darauf kam ich jetzt gar nicht. Also, das ist so witzig, dass du es jetzt sagst, weil ich hatte, als die Szene kam, war das so, okay, warum geben wir so viel Wert auf diesen Strohhut? Und ich habe es aber ehrlicherweise auch nicht weiter hinterfragt. Aber
nee, weil es kommt dann auch nicht mehr vor. Ja, so. Also, es ist, glaube ich, 2-3 Mal und dann. Aber es ist, glaube ich, so für Leute, die Ahnung haben, ist es dann so ein. Also für Polizisten wieder, die haben es wahrscheinlich denen gesagt, hier, wir machen das so und so. Ist das dann, ja, so ein kleiner
Gag.
Fickerzeig irgendwie, so ein Easter Egg. Ja. Finde ich ganz cool. Und dann gab es noch die weirde Szene, wo der Polizist eine Frau aufreißt. Was so aus dem absoluten Nichts kommt. Und eigentlich auch nur offscreen passiert. Das hat mich auch so ein bisschen.
Aber meinst du da, wo er dann ans Bett gekettet ist?
Genau, wo die Fahrradfahrerin.
Ja. Das, auch irgendwie aus. Ja. Ich weiß, also ich glaube, die Backstory, also da brauchen wir auch nichts. Ich fand die Szene auch einfach so witzig, als er ja klopft und halt in die Wohnung will, und so, ja, let yourself in, wird erstmal die Kreditkarte gezückt und halt die Tür aufgebrochen.
Er hat einen Schlüssel, aber nee, er knackt
die einfach. So, hä? Aber ja, also die Szene, ich meine, gut, keine Ahnung, es war halt wahrscheinlich einfach die Sache von, okay, wie geben wir dem Charakter wieder, naja, ich weiß nicht, inwiefern es Persönlichkeit gibt, aber halt irgendwie Story, irgendein Hintergrund von dem Vibe und halt, wie der halt drauf ist.
Kann man bestimmt was reinlesen irgendwie. Ja. Aber es ist mir jetzt nicht so ins Gesicht gesprungen, sag ich mal. Nee. Das war ein bisschen weird.
Ja,
aber man muss schon sagen, dass Gene Hackmans Performance schon als einzige in Erinnerung bleibt aus dem Film. Also die anderen sind alle okay und normal, aber er sticht schon so weit heraus, finde ich. So, das ist ganz lustig, ist diese erste Szene, wo sie den einen Gauner da in dieser Gasse verhören.
Ah.
Die haben sie ziemlich am Anfang gedreht und haben dann festgestellt, dass es nicht funktioniert hat, weil die noch gar nicht so in diesem Mood waren. Mhm. Und hat der Regisseur gesagt, pass auf, wir cutten das jetzt hier, wir machen am Ende der Dreharbeiten, machen wir es nochmal. Und dann waren die halt schon so in diesem Polizeimood drin so und waren auch schon quasi, wir sind Partner und Good Cop, Bad Cop, diese Nummer, und haben sich so viele Sachen abgeguckt. Und dann hat diese Szene besser funktioniert.
Hast du, war in der Doku drinne, wie viele Drehtage die hatten?
Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Kann sein, dass es gesagt wurde, aber habe ich jetzt mir nicht rausgeschrieben. Das war auch, ich habe die nicht ganz geguckt. Ich habe ein bisschen auch geskippt, aber weil die war, glaube ich, eine Stunde lang bei YouTube.
Reicht dann auch.
Ja, und ein paar Sachen habe ich mir auch aus anderen Quellen zusammengesammelt, aber es ist halt einfach, ich glaube, es ist schon cool, wie die Filme gemacht haben damals. Ja. Und in dem speziellen Fall auch, muss man sagen.
Okay, mein Googlen hat keine konkrete Zahl rausgespuckt, leider.
Ja. Kannst du dir erklären, warum der Film mit so ein super Klassiker eigentlich geworden ist? Ich meine, klar, er ist mit Preisen ausgestattet, mit den wichtigsten Filmpreisen. Markiert so ein bisschen den Beginn dieser New Hollywood-Zeit, so mit Anti-Helden und alles so ein bisschen rougher und auch vom Filmmachen her so ein bisschen experimenteller. Aber
boah, ich weiß nicht, ob es halt einfach, weil es vielleicht doch irgendwie so mit einer der ersten von diesem Stil vielleicht auch war. Also gerade was jetzt halt natürlich irgendwie dieses Realism angeht und dieses Anti-Glanz-Ding, weil ich glaube auch gerade damals war Hollywood natürlich schon auch halt so glamourös irgendwie. Entweder wird es das halt gewesen sein und somit hat das dann halt vielleicht diesen, keine Ahnung, halt einfach eine neue Zeit halt in Hollywood irgendwie so angeprägt. Ja. Also das wäre jetzt das Einzige, was mir irgendwie einfällt, weil ansonsten bleibt halt nur im Kopf, okay, ist halt ein richtig geiler Polizei-Verfolgungskrimi-Film, so.
Ja.
Ja. Ja.
Kann aber man den heutzutage noch gucken? Das würdest du sagen, jetzt so an die Casual-Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht die Watchlist, die eine lange Watchlist haben.
Doch.
Das Gute ist, der ist jetzt gerade auf Disney Plus ziemlich einfach zu gucken, wenn man das abonniert hat. Keine Werbung an dieser Stelle, aber das, auch deshalb haben wir uns, glaube ich, dafür entschieden, weil es einfach zu bekommen war.
Doch, aber also, ich, wie gesagt, ich fand ihn echt gut. Man muss sich schon auf die Zeit nehmen. Also, das ist eine Sache von, klar, er geht gar nicht so lange, also Avatar ist doppelt so lang, aber man muss sich halt wirklich einfach drauf einlassen. Und wenn man das aber macht, dann ist der Film richtig cool. Er zeigt dieses altmodische, wie Hollywood halt irgendwie damals gedreht hat und wie es halt vielleicht war auch. Also wie gesagt, dieses Realism-Ding, glaube ich, ist schon echt, also sehr repräsentiert in dem Film. Und also insofern fand ich den richtig gut. Ich bin mal gespannt, würdest du jetzt den zweiten auch gucken? Weil es gibt ja noch eine Fortsetzung.
Das habe ich dann auch rausgefunden. Die ist dann nur noch mit Gene Hackman, ohne Roy Scheider. Das muss man dazu sagen. Aber ich glaube nicht.
Okay. Weil?
Also, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ja so ein bisschen Lightning in a Bottle. So, das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob sich das so reproduzieren lässt. So.
Ja.
Ich weiß nicht, ich hab auch keine Ahnung, wie der so angekommen ist. Also ich weiß gar nichts über den zweiten Teil, ob der auch auf einem Buch basiert oder ob man dann versucht hat, so eine, keine Ahnung, Dirty Harry-eske Reihe dann daraus zu machen. Aber ich weiß nicht. Das wäre jetzt erstmal auf meiner Watchlist sehr weit unten, sage ich mal.
Ja. Nee, bin ich aber bei dir. Also ja. Ich den Inhalt vom zweiten Buch weiß ich jetzt auch nicht. Und ob es einfach nur, hier eine neue Story sozusagen, oder ob das irgendwie tatsächlich eine Weiterverfolgung ist, mit halt anderen verknüpften Charakteren, nenne ich es jetzt mal. Aber ich finde, also, ich fand jetzt Brennpunkt Brooklyn richtig cool, geil, kann man von der Klassikerliste, ich sag jetzt mal, abhaken in dem Sinne. Aber damit, finde ich, dabei belässt man es auch einfach. Der war gut, ich bin zufrieden, Filmwissen habe ich erweitert, genau, passt. Ich muss da jetzt nicht noch weiter, also da gucke ich lieber wieder was anderes, ein anderes Genre, einen anderen Film, der vielleicht wieder auch was anderes Tolles, Neues gemacht hat, wo ich ja, also, wenn ich den jetzt, also der ist gut genug für mich. Falls es Sinn ergibt.
Also ich sehe gerade bei IMDb, ich habe mir nur die Logline durchgelesen, er schließt wohl an die Story tatsächlich an, also erzählt die Geschichte weiter, die im ersten Teil erzählt wurde, teilweise auch mit gleichen Schauspielern. So, also es ist jetzt nicht irgendwie ein ganz neuer Fall und irgendwie, ne, wir gucken mal, sondern es tauchen bekannte Charaktere wieder auf und es geht weiter. Der ist 1974 rausgekommen, 75 rausgekommen, hat aber nicht die, also ist ja ein paar Prozentpunkte schlechter bewertet.
Gut.
Sag ich mal. Aber jetzt auch nicht katastrophal. Also weiß ich jetzt auch nicht. Und gut, ist 2 Stunden lang.
Ah, ja. Okay. Wäre halt nur interessant, ob er vom Stil und so von der Aufmache halt genauso jetzt wie der erste wäre oder ob sie da halt wieder irgendwie versucht haben, sich künstlerisch irgendwie auszutoben und halt neue Sachen
zu probieren. Also ich sehe schon, im Hintergrund läuft hier der Trailer gerade bei mir auf stumm, weil ich die IMDb-Seite geöffnet habe. Sieht schon anders aus.
Ah.
Also man merkt schon, es ist vom Stil her doch dann ein bisschen, ist natürlich auch ein bisschen neuer, der Film. Aber es sieht anders aus, ja.
Ah, nee, okay, dann, nee, weiß ich nicht. Dann bleibe ich einfach nur beim ersten Teil, glaube ich.
Beim ersten Teil.
Ja. Ja.
Was hast du dem eine Wertung gegeben? Ich meine, eigentlich reden wir ja nicht so über Wertungen immer, aber es würde mich jetzt schon interessieren. Ich hab extra nicht bei Letterboxd geguckt, um zu sehen, was du ihm gegeben
hast. Nee, ich hab ihn tatsächlich noch nicht reingetan, damit ich es nicht spoiler, auch wenn es jetzt also nicht groß gespoilert ist eigentlich. Ich hätte, also die 4 von 5 hätte ich dem schon gegeben. Einfach, also ja, wie gesagt, ich fand ihn gut gemacht und alles, was halt irgendwie anstrengend ist, was man als negativ verhaften könnte, liegt hauptsächlich daran, dass mein Hirn zu modern ist und ich nicht stillsitzen kann, doof gesagt. Also, das ist mir geschuldet und nicht dem Film. Und deshalb Ja, vier. Vier hätte ich, vier würde ich den.
Ja, ich wäre so bei sieben. Also 7 von 10, also 3,5 Sterne, so wäre ich jetzt, oh ja, so ungefähr. Aber 4 ist auch vollkommen, ja, so in der Range.
Ja.
Das ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, wo du sagst so, boah, krass, dass ich noch nie gesehen habe. Irgendwie. Nee, und natürlich ist der auch gealtert so, ne? Was man dem jetzt natürlich nicht vorwerfen kann, aber ist schon, ich bin auch sehr froh, dass ich den gesehen habe.
Mhm. Haben wir gut gewählt.
Ich weiß nicht, ob wir mit anderen vielleicht schlechter gefahren wären.
Das sehen wir dann im Laufe
dieser Reihe, dieser noch unbenannten Reihe.
Ja, ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie, wenn es eine Reihe wird, dann bräuchten wir eigentlich so einen Jingle. Und ich weiß nicht warum, ich seit Tagen, also seitdem es die Sache ist von, okay, wir nehmen dann diese Folge auf. Ich habe von, ich glaube, das ist von Phineas und Ferb, dieses Doofenshmirtz, Doofenshmirtz, ich kenne den Text nicht mal, ich habe die Serie nie geguckt, aber da gibt's dieser Bösewicht hat so einen Jingle. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe diesen Jingle im Kopf, der, wie gesagt, wir haben noch keinsterweise irgendwie eine Überschrift oder wie man so diese Rubrik nennen könnte, wenn es eine Rubrik wird. Aber ja, ich hab irgendwie diesen Jingle im Kopf, den wir aber auch nicht nutzen können, weil, aber...
Wir können ja erstmal abwarten. Wir machen es vielleicht erstmal unter unserem normalen, unter normaler Überschrift und wie die Resonanz dann ist, schauen wir mal. Wobei, das ist eigentlich egal. Uns ist eigentlich egal. Wir veröffentlichen eh alles, was wir aufnehmen. Vollkommen egal. Hauptsache Content. Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Aber ich fand's cool. Und ich habe jetzt schon Bock auf den nächsten Film in dieser Reihe.
Ja, doch, was wir ich
da,
auch.
Mal schauen, was man da noch so machen kann, weil es wirklich eine schöne Gelegenheit ist. Man hat so viele Sachen. Ich habe auch teilweise noch, ich gucke gerade hier so verträumt immer ein DVD-Regal, noch so ungeöffnete Sachen.
Oh.
So, was man auch mal reingucken könnte.
Wirklich?
Ja, muss ich mal.
Das ist schauen. Verrückt.
Jetzt sehe ich hier gerade nichts. Hier ist gerade die andere Abteilung, aber ja.
Eieiei.
Sicherlich noch einiges, was man gucken kann.
Ja, wir haben noch viel zu schauen, zu lernen. Aber ja, das folgt in wann auch immer in
irgendwann.
Den nächsten irgendwann.
Wenn wir Bock haben.
Ja, so nämlich. Und wenn wir dazu kommen. Aber ja. Ja, danke, dass du diese Reise mit mir gemacht hast, Franz.
Ja, sehr gerne.
Wie gesagt, richtig, richtig gut, einfach einen Grund zu haben, jetzt endlich halt solche Filme zu gucken, die auf diesen Klassikerlisten irgendwie stehen. Und jetzt können wir vielleicht auch, wenn in der Gruppe gesagt wird, und hier das Brennpunkt Brooklyn, da war ja das und das und dann, ja, hab ich gesehen. Ich weiß, wovon du redest.
Ja.
So.
Oder wir sind dann die das sagen und alle anderen gucken beschämt zu Boden.
Noch das besser.
Ja, das ist gut. Richtig flexen jetzt.
Ja, perfekt.
Ja, fein. Dann danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr nicht eh schon vom Titel abgeschreckt wart, wer weiß. Ihr könnt ja mal, das fände ich auch cool, wenn mal, ihr könnt mal bewerten. So. Mm. Wir freuen uns auch mal über 5-Sterne-Bewertungen und sowas.
Ja.
Also natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen.
Nichts anderes.
Kommentieren könnt
also
ihr
auch. Also wenn ihr was anderes bewerten, also wenn ihr weniger bewerten wollt, dann bewertet nicht.
Nee, das stimmt. Dann lasst es lieber. Ne?
Ja.
In diesem Sinne. Danke dir. Danke euch.
So.
Auf bald.
Auf bald. Ciao.